Der Herr Levi kam ins Haus und gab Zeichenstunde. Wir haben nicht gewusst, dass Levi ein jüdischer Name ist. Wurde bei uns überhaupt nicht drüber gesprochen. Mensch war Mensch.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit.
Moin Carsten und moin liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen auch von mir und zwar zu unserer 58. Folge.
Ja, sehr, sehr viel. Es wird, ist immer gut, wenn man die Zahl wieder eingibt beim Speichern des Podcasts. 58 ist auf jeden Fall.
Wir gehen auf die 60.
Genau,
zu.
Genau. Heute steigen wir tief in die Lebensgeschichte von Anneliese Meyer ein.
Und ich will es gleich sagen, es wird in ihren Erinnerungen wild hin und her gehen. Ja, heute fehlt so ein bisschen die Chronologie.
Aber wir werden uns Mühe geben und euch einen guten Überblick verschaffen, das hoffen wir zumindest. Wir starten einfach mal mit ihrem ersten Ton, oder Corinna?
Ja, sehr gerne.
So, was wolltet ihr jetzt wissen?
Als allererstes Ihren Namen?
Anneliese Henkels mit CK. Von der Firma Zwillingswerke Henkels, einer, also vom 16. Jahrhundert stammt unsere Familie. Wir haben aber ein Großvater von mir hat eine Jüdin geheiratet und da sind wir also abgesetzt.
Das ist der jüdische.
Existiert ein Buch, in dem das alles ist, auch unser, also dass wir nicht mehr
dazugehören. Sozusagen.
Nicht mehr dazugehören.
Ah ja.
Nicht?
Ja, Paul Abraham Henkels, so heißt ihr Großvater, geboren 1855 und gestorben 1923.
Antisemitismus gab es also auch schon weit vor den 1930er Jahren.
Ja, ich vermute, dass seine Familie entschieden hat, dass er die Zwillingswerke verlassen muss. Vermute ich mal. Ich habe da tatsächlich gar nichts so rausgefunden. Er hat dann eine eigene Firma gegründet und ich habe rausgefunden, dass seine Frau Cecilie Wartschawska oder so ähnlich ausgesprochen hieß. Ja, und dass sie Schauspielerin war.
Hören wir mal, was Anneliese Meyer dir noch erzählt hat. Nichts zur Oma oder zum Opa auf jeden Fall.
Ich wollte eigentlich erstmal Grundlegendes von ihr wissen. Namen, Geburtsdatum, Geburtsort und sowas. Aber am nächsten Ton merkt ihr dann schnell, dass sie gern mal abschweift.
Ich heiße Anneliese Meyer, geborene Henkels. Nicht? Meyer, weil ich von einer... Ich weiß nicht wer, ich sang in einem Chor in Deutschland und da war eine Frau, die war befreundet mit einem Onkel und die ist nach Argentinien ausgewandert. Und die, weiß nicht mehr, die hatte einen komischen Namen. Und da hat er mir gesagt, hör mal zu, wenn du irgendwas brauchst, der einzige Mensch, den ich in Argentinien kann, ist diese Chorleiterin. Melde dich bei ihr. Und da hat er gesagt, ah, Chorleiterin, Rinnenchor, mitmachen. In dem Chor war ein Mann, der mir sehr gut gefiel, der hieß Fritz Meyer. Und der Chor fuhr eines Tages in Tiege, um zu singen, und da sagte er, naja, da lief ein Dackel darum. Wenn wir verheiratet sind, werden wir auch einen Dackel haben. Sag, was wollen Sie? Ja, ja, ich werde Sie heiraten.
Okay. Aber fragt sich zwischendurch so ein bisschen, wo die Geschichte hin soll, aber krass, sie wirkt cool, klar, wach. Und humorvoll. Erinnerst du dich, wie sie damals 2004 auf dich gewirkt hat?
Ehrlich gesagt kann ich das nicht mehr ganz so genau erinnern, aber ich meine, ich lache im Hintergrund wahrscheinlich. Ja, ebenso, denke ich mal. Aber beim Schneiden der Interviews fand ich auch besonders, ja, es stimmt alles, was du sagst. Und sie ist auch irgendwie nüchtern, finde ich. Aber guck dir jetzt mal das Foto an, was Tim von ihr gemacht hat. Das finde ich irgendwie, ja, wenn man sie so reden hört und dann dieses Foto sieht, dann ist das irgendwie, passt das zusammen? Was siehst du da? Hast du es gerade offen?
Ich habe es jetzt gerade geöffnet, ja, ich gucke. Nee, da sieht sie eher ein bisschen trauriger aus, oder? Also ein bisschen...
Ja, sehr, sehr traurig, ja. Finde ich auch. So ganz, ganz traurig.
Ja. Das ist tatsächlich so. Also irgendwie ein bisschen runtergezogene Mundwinkel und auch die Augen so ein bisschen so.
Ja, vielleicht guckt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal euch dieses Foto an. Aber sie hatte definitiv Humor, auch wenn man das an dem Bild jetzt so gar nicht sieht. Aber sie ist eben irgendwie auch ein ganz trauriger Mensch. Sie hat beides. Und sie ist eine, bei der ich nicht einfach so die Fakten zu ihrem Leben abfragen kann.
Sie erzählt zumindest nicht chronologisch, eher in Anekdoten so.
Und sie springt ganz extrem in den Zeiten, das werdet ihr gleich noch mehr merken, hin und her. Aber da müssen wir einfach mitgehen, würde ich sagen.
Und statt dir zu erzählen, wann und wo sie geboren wurde, erzählt sie jetzt erstmal von ihrem Mann, von Fritz Meyer.
Und er war ein, sagen wir mal, durch Hitler nicht gewordener Musiker. Also er war sehr mit Musik beschäftigt und so. Und ist eigentlich durch Hitler kaputt gemacht worden. Also er hat dann angefangen, was weiß ich, Uhren zu verkaufen oder irgendwas, weil mit seinem Gedanken er hier nicht weiterkam. Nicht?
Ja, ja.
Und ist dann in einem Infarkt gestorben.
Das ist, was Flucht und Vertreibung mit einem Leben machen kann. Im Grunde zerstören sie Träume, machen Pläne zunichte, sehr oft zumindest.
Laut der Ahnenforschungsseite Geni ist er schon 1960 gestorben, aber mehr konnte ich leider nicht zu ihm rausfinden, beziehungsweise mehr habe ich erstmal nicht herausgefunden. Manchmal kommt ja später noch eine Information, aber erstmal ist es das leider zu ihm.
Wie alt ist Anneliese, als Fritz stirbt?
Ja, noch wissen wir das ja nicht. Wir wissen ja gar nicht, wann sie geboren wurde. Aber das erfahren wir später. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, Carsten.
Okay. Stattdessen erzählt sie uns jetzt erstmal, wie es nach Fritz Tod für sie in Argentinien weitergeht.
Plötzlich kam ein Freund auf die Idee, du kannst doch Deutsch und Spanisch. Wir brauchen in einem Heim eine Schwester. Das Heim wird immer größer, es ist jetzt ganz klein, die beide Sprachen spricht. Wie wäre das, wenn du dort die Kaba, also die Oberschwester wirst? Und da waren noch keine Kranke, es waren hier noch gesunde alte Leute.
Das war wo? Welches Heim?
Dieses Heim, San Miguel.
Ach, hier haben Sie gearbeitet?
Ja, und da hat er gesagt, wie wäre es denn, nachdem du beide Sprachen kannst, könntest du doch da arbeiten. Bin hingegangen, habe mich vorgestellt. Ja, natürlich, fangen Sie an, was wollen Sie machen? Und da, bueno, kriegte ich ein paar Chicas, denen sollte ich zeigen, wie man Kranke pflegt. Und die habe ich angelernt, die sind jetzt hier die Kabas.
Kriegte ich ein paar Chicas, ist auch lustig. Ja, und das ist jetzt irgendwie mal was ganz Besonderes, finde ich. Wir hatten in diesem Podcast zumindest noch nie jemanden, der dort gearbeitet hat im Hogar Hirsch, aber sie war da Profi.
Und diejenigen von euch, die den Podcast noch nicht kennen, das Hogar Hirsch ist das Heim für die deutsch sprechenden Jüdinnen und Juden Argentiniens. Unsere ProtagonistInnen haben dort 2004 entweder gewohnt oder als freiwillige HelferInnen ehrenamtlich gearbeitet. Gegründet wurde das Heim 1940 vom Jüdischen Hilfsverein, der war ja auch immer mal wieder Thema im Podcast, in San Miguel in der Provinz Buenos Aires. Und als du Anneliese Meyer dort 2004 interviewt hast, Corinna, da hat sie dort gewohnt.
Und nochmal zu dem, was Anneliese Meyer gerade erzählt hat. Hier stimmt nämlich was nicht. Die Altenpflegerin, die sie als Profis damals ausgebildet hat, sie spricht ja von den 1940er und 50er Jahren, die haben 2004 natürlich nicht mehr im Heim gearbeitet. Das geht ja gar nicht. Es ist ihr ein bisschen durcheinander geraten, denke ich.
Spätestens jetzt wäre es ganz gut zu wissen, wie alt sie beim Interview war. Vielleicht war sie ja da schon ein bisschen vergesslich.
Wie alt sie war, weiß ich natürlich, aber von ihr kommt die Info immer noch nicht. Ja, du und ihr, liebe HörerInnen, müsst noch ein bisschen drauf warten. Sie erzählt jetzt erstmal hin und her und kreuz und quer, wie das überhaupt kam, dass sie im Heim als Oberkrankenschwester angefangen hat. Das ging ja nicht einfach so.
Und damit sind wir wieder in den 1930er Jahren in Nazi-Deutschland.
Und zwar ist mein Vater zu einem Ideologen gegangen und hat gesagt, meine Tochter muss Auswanderung. Sie ist halb Jüdin. Wir haben nichts davon gewusst. Wir sind getauft, wir sind aufgewandert, haben alle möglichen Freunde. Herr Levi kam ins Haus und gab Zeichenstunde. Wir haben nicht gewusst, dass Levi ein jüdischer Name ist. Wurde bei uns überhaupt nicht drüber gesprochen. Mensch war Mensch. No, gab's überhaupt nicht. Eines Tages, dann ging er also zu dem Mann, was kann sie denn werden? Da guckte er mir in die Augen und sagte, entweder Krankenschwester oder Gärtnerin, um auszuwandern. Und da habe ich gesagt, dann auch mein Vater, da gibt's nur Krankenschwester, nicht? Aber wo kann sie Krankenschwester werden? Sie hat ja jüdisches Blut, sie ist ja halbjüdisch. Sie kann ja nirgendwo mehr anfangen.
Das muss ja 1935 oder 1936 gewesen sein, denke ich, nachdem die Nürnberger Gesetze im September 1935 in Kraft getreten waren.
Denke ich auch. Die Nürnberger Gesetze, also nur zur Auffrischung, sind die sogenannten Rassegesetze. Die regelten ja, wer ab sofort rassisch verfolgt wurde und wer als sogenannter Arier zum sogenannten, sage ich nochmal, deutschen Volkskörper gehörte.
Darüber haben wir hier auch schon mal ausführlich im Podcast gesprochen, und zwar in Folge 24 zu Doris Kaufmann. Die galt ja auch als ja, sogenannte Halbjüdin. Jetzt ist aber die Frage, wieso Anneliese Meyer auch als Halbjüdin gilt. Bisher wissen wir nur von der einen jüdischen Großmutter väterlicherseits. Die allein macht sie ja noch nicht zur Halbjüdin.
Dazu kommt sie jetzt. Und jetzt erfahren wir auch endlich, wann und wo sie geboren wurde.
29. Mai 1912 in Haus Meer bei Düsseldorf.
Ach, in Düsseldorf?
Also ich bin im Düsseldorfer Krankenhaus geboren, aber wir lebten, mein Großvater war ein sehr reicher Mann, Geheimrat Siegfried Brie in Breslau, er war Geheimrat als Jude, er war Jude, weil er getauft war, hat der Kaiser ihn zum Geheimrat gemacht. Wenn er nicht getauft wäre, wäre er nie Geheimrat geworden. Bueno. Meine Mutter war seine Tochter.
Sie ist unter der Nazi-Regierung also Halbjüdin, weil beide Eltern Mischling ersten Grades sind. Bei halbjüdischen Eltern waren damals auch die Kinder automatisch Halbjuden, so eben auch Anneliese. Sie ist jetzt 23 Jahre alt.
Wie irre diese Rassenlehre aus heutiger Sicht ist. Ne? Damals fanden das erst viele und dann mindestens die Mehrheit völlig normal, Menschen rassisch in Gruppen einzuteilen. Menschenrassen gibt es ja überhaupt gar nicht, weder damals noch heute. Auch wenn es Menschen in unserem Land gibt, die diese Einteilung ja auch gerne wieder zurückhaben wollen. Ja.
Wenn man das so erzählt, dann merkt man erst, wie bescheuert das ist, um das mal so zu sagen, im Mischling Absolut. Ersten Grades allein das. Aber wie geht's weiter? Anneliese Meyer springt jetzt wieder in ihren Erinnerungen hin und her.
Im nächsten Ton erzählt sie uns, warum und wie ihre Mutter nach Düsseldorf gekommen ist. Sie stammt ja aus Breslau.
Cecilia Brie sagt vermutlich eines Tages zu ihrem Vater, dem Geheimrat, Vater, ich will Schauspielerin werden.
Da hat er gesagt, na schön, geh in die Düsseldorfer Schauspielschule. Und da lernte sie ihren Mann kennen, der an der Schule war, Paul Henkels. Ne? Und heiratete ihn.
Das war 1909. 4 Jahre später kam das erste von 3 Kindern zur Welt, Anneliese eben. Aber bevor wir mit Annelieses Geschichte weitermachen, müssen wir über Paul Henkels sprechen. Sagt dir der Name was?
Nee, nicht so richtig.
Ich hatte den Namen auch noch nie gehört. Aber Paul Henkels war nicht nur damals richtig berühmt, im Grunde ist er das heute noch.
Ich spiele mal den nächsten Ton, dann wissen einige von euch und vielleicht ich auch bestimmt sofort Bescheid.
Moin Jungs!
Moin, Herr Professor.
Ah, du bist der Neue, was? Du brauchst nicht aufzustehen, wenn ihr reinkommt. Dann tun sie bei mir alle mit. Was hab ich davon, wenn ihr aufsteht?
Ne? Moin, Bemmel.
Moin. Ja, moin, habt ihr schon gesagt, was? Ach, ist das ein Wetterchen heute. Und die Sonne scheint so schön. Ich bin so gut gelaunt. Da wollen wir uns aber auch ja nicht ärgern. Wo sind wir denn dran? Aha, heute haben wir die Dampfmaschine.
Die Feuerzangenbowle.
Ja,
Klassiker,
kennst du?
Kundfilm. Ja, kenne ich, ja.
Ja, mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Was bestimmt weniger bekannt ist, ist, dass der Film tatsächlich 1943 gedreht wurde, also mitten im Krieg.
Schlachtfeld um Stalingrad, sowjetische Sommeroffensive, der Wendepunkt im Grunde. Immer mehr deutsche Städte werden damals bombardiert.
Und in den Vernichtungslagern werden hunderttausende Jüdinnen und Juden, Sinti, Roma und politische Gegnerinnen umgebracht. Das ist so krass, finde ich, wie das so parallel geht. Ne? Auf der einen Seite wird gemordet und in Berlin wird eine Komödie gedreht.
Was vielleicht auch gar nicht so bekannt ist, Heinz Rühmann hatte sich von seiner jüdischen Frau scheiden lassen, ihm um seine Karriere nicht zu gefährden.
1938 von Maria Bernheim. Es heißt, sie haben das gemeinsam so entschieden. Sie ist nach Schweden ins Exil gegangen, wo Rühmann sie wohl auch finanziell unterstützt hat. Und nach der Scheidung, kleine Nebeninfo, gibt er im selben Jahr sein Regiedebüt mit einem Film, der passenderweise so heißt, Lauter Lügen.
Und 6 Jahre später, als die Feuerzangenbowle abgedreht war und gezeigt werden soll, versucht der Reichserziehungsminister zu verhindern, dass der Film freigegeben wird, weil er findet, dass der Film die Autorität der Schule und der Lehrer gefährdet.
Rühmann fährt daraufhin mit einer Filmkopie für 2 Tage in die Wolfsschanze, also ins Führerhauptquartier, wo er Hermann Göring bittet, rauszufinden, wie Hitler den Film findet. Ist dieser Film zum Lachen, soll er dann gesagt haben. Göring hat dann wohl gesagt, ja, er ist zum Lachen, er hat mehrmals lachen müssen. Hitler soll dann gesagt haben, dann ist dieser Film sofort für das deutsche Volk freizugeben.
Wichtig, um die Deutschen bei Laune zu halten, wahrscheinlich. Die Premiere findet Ende Januar 1944 statt, fast genau ein Jahr vor der Befreiung von Auschwitz. Aber wir sind jetzt gerade weit weggekommen von unserer eigentlichen Geschichte.
Aber dieser Film zeigt uns ja auch was ja mindestens verwirrend ist, finde ich. Wie kann es sein, dass Paul Henkels, der ist ja auch nach den Rassegesetzen sogenannter Halbjude, 1943 bei einer deutschen Komödie mitspielt, während er für seine Tochter offensichtlich schon Mitte der 1930er Jahre die Auswanderung geplant hat. Was macht der noch in Nazi-Deutschland? Der hätte ja auch längst weg sein können, sein müssen eigentlich auch.
Er ist alt, 1885 geboren, er ist berühmt, beliebt. Was soll er im Ausland machen als deutscher Schauspieler, der noch dazu auf dem rheinländischen Dialekt abonniert ist?
Ja, das hat man gut gehört, ne? Das stimmt alles. Aber ja, es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund. Dazu werden wir euch in dieser Folge aber noch keine Antwort geben, liebe HörerInnen. Die Aufklärung kommt dazu später.
Stattdessen erzählt uns die 92 Jahre alte Anneliese Meyer erstmal was ganz anderes, nämlich warum sie und ihre Geschwister 1935 gar nicht wussten, dass sie jüdischer Abstammung sind.
Wir wuchsen auf wie jeder vernünftige Mensch, ohne rassischen Vorurteile, überhaupt ohne zu wissen, was und wie, waren getauft und boah, gut. Und eines Tages kommt mein Vater und sagt, ich muss euch sagen, habe ich Ihnen schon einmal erzählt?
Nee.
Ich muss euch sagen, dass ihr etwas lernen müsst, damit ihr auswandern könnt. Ihr könnt hier nicht bleiben, sonst wird Hitler euch...
No? Gehört eine Bewegung zu diesem Geräusch, zu dem Schnalzen?
Hals abschneiden hat sie
okay
gezeigt, ja. Ja.
Ihr Vater wusste Bescheid, aber eine Gefahr sieht er offensichtlich nur für die Kinder, nicht für sich.
Was ich mal an dieser Stelle kurz erzählen muss, Annelieses Eltern sind zu Beginn der Nazi-Zeit schon ewig geschieden. Beide hatten wieder geheiratet und zwar Christen. Beide fühlten sich dadurch einigermaßen sicher, aber die Kinder, so das Gefühl des Vaters, müssen unbedingt raus aus Deutschland.
Dann fiel ihm ein, in meiner Jugend habe ich mit einer gespielt, die ist jetzt Oberin von einem Hospital. Und das war das Paulinenhaus in Berlin. Die hat er angerufen und hat gesagt, hör mal zu, meine Tochter muss auswandern, sie kann aber nirgendwo mehr was lernen, denn sie hat jüdisches Blut, hat sie gesagt. Schick sie mir, hat mich neben sich gesetzt und hat mich das Krankenschwestern-Examen machen. Also ich habe 3 Jahre da gelernt. Niemand hat gewusst, dass ich jüdisches Blut habe. Sie hat mich beschützt.
Krass, dass sowas notwendig ist, ne? Und das überhaupt so aussortiert wird. Das ist echt heftig, aber natürlich krass, dass diese Dame das so durchgezogen hat und es ermöglicht hat, dass Anneliese dann eine eine Ausbildung hatte?
Die Ausbildung wird sich in jeder Hinsicht noch sehr, sehr nützlich erweisen. Später in Argentinien, das haben wir ja vorhin schon gehört. Aber auch für ihre Auswanderung ist diese Ausbildung sehr wichtig und dazu kommen wir später.
Jetzt springt sie in ihren Erinnerungen noch ein paar Jahre zurück in ihre Schulzeit.
Ich bin aufgewachsen in der freien Schul- und Werkgemeinschaft, einem Landschulheim, weil mein Vater Gertrud Eysoldt, wenn Sie wissen, was das war, eine sehr berühmte Schauspielerin, fragte, sag mal, wir sind immer im Theater und können uns und reisen mit Filmen und sind nicht da. Was machst du mit deinem Sohn? Den lasse ich in einem Landschulheim. Das ist sehr schön. Das heißt Freie Schul- und Werkgemeinschaft. Der Lehrer ist ein Bernhard Ufrich. Und das ist bei Letzlingen in der Nähe von Magdeburg, in der Provinz Magdeburg. Muy bien. Da wurden wir alle dahin geschickt. Wir waren drei. Und eines Tages fing die Hitlerei an. Und die Schule wurde sofort geschlossen und die SS marschierte ein.
Wir haben Sommer 1933. Eigentlich sind Schulferien und das Internat ist fast menschenleer. Alle sind im Urlaub oder bei ihren Eltern zu Hause. Nur eine ist noch da, Anneliese. Sie ist nicht nach Hause gefahren. Sie ist als einzige Schülerin da, als die SS die Schule stürmt und den Schulleiter festnimmt.
Das ist heftig. Und ein guter Cliffhanger.
Ja.
Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. In der nächsten Folge erfahrt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es weitergeht. Aber nicht nur von Anneliese Meyer. Wir haben dann eine Expertin zur Geschichte der Schule dabei.
Und zwar zu Irene Ufrecht-Peters. Das ist die Enkeltochter des Schulgründers. Sie forscht seit Jahren zu den etwa 200 SchülerInnen, die 1933 auf der Schule waren. Und Anneliese ist eine eben. Und das ist unsere gemeinsame Schnittmenge.
Du hast Irene Ufrecht-Peters schon 2022 getroffen, zusammen mit Tim, also mit Tim Hoppe. Er hat ja die Fotos gemacht. Die könnt ihr euch jetzt schon auf Anneliese Meyers Seite angucken. Tim und du, Corinna, ihr habt sie in der ehemaligen Schule getroffen und ich bin sehr gespannt, was sie erzählen wird.
Kannst du, das ist richtig spannend.
Sehr gut. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Danke an euch für euer Interesse. Denkt daran, ihr könnt diese Folge bewerten und auch den Podcast insgesamt. Das könnt ihr mittlerweile zum Beispiel auch bei Spotify oder anderen Podcast-Diensten. Das hilft natürlich immer, dass der Podcast noch bekannter wird und andere ihn vielleicht auch angezeigt bekommen.
Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Internetseite www.einstückdeutschland.com/der Podcast.
Und denkt daran, ihr findet uns auch bei Steady, da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Und wenn es euch das wert ist, uns mit 4, 7 oder 11 Euro im Monat unterstützen. In jedem Fall, bleibt uns treu, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören, sag ich auch. Bleibt gesund und zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.